Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Man eigentlich Aerodynamik oder Aerodynamik?
Ich denke, man sagt schon Aerodynamik. Ich weiß gar nicht, ob diese bewusste Betonung der Vokale sein muss, aber wir sprechen von Aerodynamik.
Ich bin am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik und spreche mit dem Leiter der Abteilung Transportflugzeuge, Ralf Rudnick. Hallo, Herr Rudnick.
Hallo, Herr Klein.
Was gibt es denn eigentlich noch zu forschen, frage ich mich immer, wenn ich über Luftfahrt nachdenke, weil wir haben rausgefunden, wie es fliegt. Was jetzt?
Das,
im Hintergrund Flugzeuggeräusche. Wir haben das wegen der Authentizität übrigens gemacht.
Ne? Ganz genau. Das wird sehr durch gesellschaftspolitische Aspekte getrieben. Also die üblichen Dinge, die man auch bei Autos sieht. Das heißt, effizienter, weniger Kraftstoffverbrauch. Leiser ist ein Thema, was die Verkehrsfliegerei speziell treibt. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch durch Technologien, die wir bewerten und zusammen mit der Industrie bereitstellen und dann auch für ein Produkt greif machen wollen.
Was heißt Technologie bewerten? Es kommt jemand zu Ihnen und sagt, hier, guck doch mal, wie das ist, also als Gutachter, oder ist das Forschung, die auch hier stattfindet und dann rausgetragen?
Nee, das ist schon Forschung, die hier stattfindet. Als Beispiel könnte man nehmen aktive Strömungskontrolle. Das heißt, wir versuchen die Strömung nicht nur durch Formgebung zu beeinflussen, sondern durch Ausblasen, wenn man an Ablösungen denkt, die in der Regel sehr störend sind bei Verkehrsflugzeugen, kosten Leistung, Auftrieb und erzeugen Widerstand. Die kann man mit solchen Technologien unterdrücken und dabei, wenn es denn gut funktioniert, auf komplexe mechanische Systeme verzichten. Also beispielsweise gibt es da so kleine Wirbelgeneratoren. Die kennt man, wenn man im Flugzeug gesessen hat, gucken mal über einen Tragflügel, dann sehen Sie da bisweilen so kleine Bleche, die da aufgebracht sind.
Bleche? Habe ich noch nie darauf geachtet.
Ja, schauen Sie mal raus.
Ich fliege morgen. Ich gucke mal, ob ich es da finde.
Gerne im Außenflügelbereich, also da, wo das Querruder sitzt, sehr weit außen.
Querruder ist, okay, wir müssen, Sie haben es mit einem Medienwissenschaftler zu tun, nicht mit einem Naturwissenschaftler. Also fangen wir an mit dem Aufbau eines Flugzeugs. Was ist ein Flugzeug? ich habe den Rumpf, ich habe die Tragflächen, dann habe ich hinten dieses Bürzel. Was hochkant steht?
Die Leitwerke, beide, Höhen- und Seitenleitwerke.
Das sind die Leitwerke, ja, okay. Genau. Und Querruder sind?
Das sind Steuerflächen, die wir brauchen, um das Rollen des Flugzeugs zu beeinflussen. Also wenn Sie in eine Kurve fliegen, dann rollt das Flugzeug. Das heißt, eine Tragfläche geht nach unten, die andere nach oben. Und das mache ich primär mit den Querrudern. Das sind so kleine...
Das sind die Kläppchen, die dann Kläppchen, an der Tragfläche hinten dran hängen.
Genau, ganz außen.
Okay.
Und das sind mechanische Dinge. Also auch das Hochauftriebssystem, also die Klappen, die weiter innen sitzen, ist ein mechanisches System. Da macht man sich gewisse aerodynamische Eigenschaften zunutze, fährt das aus, damit man bei Start und Landung entsprechend langsam fliegen kann. Weil der Auftrieb hängt ab von der Geschwindigkeit und skaliert damit auch, quadratisch sogar, und auch von der Form des Flugzeugs. Und das packt man in diesen CA-Wert. Und den kann man steigern, wenn man diese Klappen ausfährt. Durch gewisse Mechanismen. Wenn es jetzt gelänge, auf die Klappen zu verzichten, die haben Gewicht, Kinematik, also die Ansteuerung, das Gelenksystem, was die ansteuert, das muss gewartet werden, das kann ausfallen. Wenn es jetzt gelänge, das durch ein, ich sag's mal sehr, sehr vereinfacht, cleveres Ausblasesystem zu machen, könnte man damit Gewicht sparen. Und damit mehr Passagiere mitnehmen oder das Flugzeug über die Triebwerke emissionsärmer Kraftstoff verbessert auslegen.
Ausblasesystem?
Da wird dann aus der Fläche an der idealen Stelle, die man eben suchen muss, Luft ausgeblasen, die Umströmungsluft, die den Auftrieb liefert, beeinflusst.
Stört sozusagen.
Na ja, stört eigentlich nicht, eher verbessert oder ein Störfaktor wie so eine Ablösung, wo die Strömung rezirkuliert auf dem Flügel, die dann unterdrückt.
Wie fliegt eigentlich so ein Flugzeug? Die Luft oben ist langsamer als die unten oder so ähnlich? Und nee, ne?
Im Prinzip ist das so. Gibt es viele oder einige Theorien dazu.
Ach, man weiß das gar nicht mit Sicherheit?
Oh, man weiß es schon. Die Frage ist, wie Sie es erklären. Letztlich ist es tatsächlich so, dass die Luft durch die Profilierung vom Flügel oben einen größeren Weg zurücklegen muss, also schneller strömt, um an der Hinterkante an der gleichen Stelle zu sein, wie die unten entlang strömt. Und nach gewissen Gesetzen heißt das im Prinzip, dass der Druck oben auf der Oberseite geringer ist als der unten. Und diese Druckdifferenz, die trägt quasi Flügel und das ganze Flugzeug.
Und wie kann man das sonst noch erklären?
Es gibt frühe Erklärungen von sehr namhaften Koryphäen, die durchaus da fehlerhaft waren, dass man zum Beispiel gedacht hat, die Luft, dass so ein Flügel oder ein Vogel fliegt auf so einem Luftkissen und ähnlichem. Mhm. Es ist aber wirklich das Zusammenspiel von Oberseite und Unterseite, was es ermöglicht, so eine Druckdifferenz aufzubauen, die dann diese Fläche und damit das ganze Flugzeug in der Luft hält. Und die hängt wieder mit der Geschwindigkeit zusammen. Zumindest bei der Unterschallströmung, hohe Geschwindigkeit, niedriger Druck, geringe Geschwindigkeit, höherer Druck. Und diese Druckdifferenz, die nutzt man eigentlich aus.
Die geringe Geschwindigkeit, höherer Druck? Mhm. Ich hätte jetzt erwartet, dass mit höherer Geschwindigkeit der Druck steigt.
Nee, ist genau andersrum. Das ist das Bernoullische Prinzip, was quasi der Luft- und Raumfahrt der Aerodynamik zugrunde liegt. Und der Herr Bernoulli hat das in Röhren gefunden, hydrodynamisch, also mit Wasser. Mhm. Und hat rausbekommen, dass wenn ich den Querschnitt verenge, dann muss die Strömung quasi beschleunigt werden, also schneller durch so einen Querschnitt hindurchgehen. Und das setzt sich dann im Druck ab, sodass der Druck sinkt. Und das nutzt man dann letztlich für die Aerodynamik, um ein Flugzeug zu tragen.
Wir reden jetzt vom Druck von unten natürlich, gar nicht von oben.
Es ist immer eine Druckdifferenz.
Also die Druckdifferenz.
Der Druck ist proportional an jeder Stelle zur Geschwindigkeit. Ja, also oben ist dann die Geschwindigkeit hoch, dann sinkt der Druck. An jedem Punkt kann man sich das vorstellen und unten ist genau das Gegenteil der Fall. Die Druckdifferenz, die setzt sich auf dem Flügel ab, auf dieser Tragfläche und die kann ich dann nutzen.
Ich finde das sehr faszinierend und ich fürchte, ich verstehe das nicht restlos. Also ich fliege ja sehr schnell. Also wenn ich sehr schnell fliege, habe ich doch mehr Auftrieb.
Korrekt.
Aber ich denke, wenn ich schnell bin, habe ich weniger Druck. Ich dachte jetzt, Druck würde Auftrieb bedeuten.
Sie müssen in Druckdifferenz denken. Mhm. Also die Druckdifferenz, das Delta, wovon wir so gerne sprechen, das kann man über den Profilschnitt, also die Tiefe des Flügels und die Länge des Flügels über die ganze Fläche integrieren und diese Druckdifferenz bringt dann den Auftrieb. Und das beschreibt man mit dem Auftriebsbeiwert. Da steht das irgendwo drin und da haben Sie genau die Zusammenhänge angesprochen. Der Auftrieb, den ich brauche, um das Gewicht zu tragen, der ist proportional zur Geschwindigkeit, im Quadrat eben. Zur Flughöhe ist jetzt nicht ganz so wichtig. Zur Flügelfläche, also je mehr Flügel ich habe, desto mehr Auftrieb erzeuge ich. Und zu dieser Form des Flügels, wenn man so will. Und das ist der Auftriebsbeiwert, der CA-Wert, ganz analog zu dem CW-Wert, den wir so gerne aus der Automobilindustrie kennen. Das heißt, jetzt fliege ich zum Beispiel mit einem Flugzeug, was typischerweise für den Reiseflugfall, wir sprechen von Verkehrsflugzeugen, ausgelegt ist, also irgendwas um die 800 Stundenkilometer fliegt und möchte aber auch gerne noch landen. Dann muss ich zwangsweise die Geschwindigkeit reduzieren. Sonst würde ich zu schnell fliegen, bräuchte eine enorm lange Landebahnlänge oder es würde gar Schlimmeres passieren.
Ich muss die Geschwindigkeit reduzieren, aber bei gleicher Auftriebs...
Richtig, Sie wollen das Flugzeug Leistung ja erstmal, Sie sinken zwar, aber zunächst einmal wollen Sie das Flugzeug weiter kontrolliert in der Luft halten. Ja. Also im Prinzip muss der Auftrieb getragen werden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, diese Proportionalität, ich drehe an der Geschwindigkeit, die wird langsamer, da muss ich irgendwas machen, damit der gleiche Auftrieb bereitgestellt wird.
Stimmt, zumal ich das ja im Quadrat habe dann.
Ganz genau. Und das machen Sie, indem Sie jetzt versuchen, den CA-Wert zu steigern. Das ist so eine ganz einfache algebraische Gleichung, da steht das drin. Und das tut man, indem man zum Beispiel die Wölbung erhöht. So ein Flügel ist nicht wie eine ebene Platte völlig
eben. Das ist, wenn da hinten diese Dinge so komisch ausfahren.
Selbst wenn Sie das nicht haben, hat der Flügel eine Wölbung.
Ja.
Also der ist auch ohne diese Klappen, hat er eine Wölbung. Und wenn ich dann hinten diese Klappen ausfahre, dann kann ich die steigern. Mhm. Wenn Sie mal genau hinschauen, werden Sie sehen, dass sie nicht nur nach unten geklappt werden, sondern auch so ein bisschen nach hinten rausfahren.
Ja, ja.
Diese Bewegung und das Klappensystem ist ein sehr gebräuchliches, das nennt man fauler Klappensystem. Also die Kombination von, ich drehe die Klappe und ich schiebe sie nach hinten raus. Mit dem Drehen steigere ich die Wölbung und den CA-Wert, mit dem nach hinten rausfahren die Fläche. Und damit gelingt es mir dann, obwohl ich nur ein Viertel der Geschwindigkeit habe, sagen wir, die fliegen so um die 250 Stundenkilometer an, trotzdem das Flugzeug bei gegebenem Gewicht in der Luft zu halten.
Und diese Klappen, die da hinten ausfahren, die versuchen Sie zu ersetzen durch Ein Ausblasesystem.
Da wäre ich jetzt etwas vorsichtig, weil das schon ein sehr pfiffiges und sehr bewährtes System ist. Wir versuchen das zu unterstützen. Das zeichnet sich zumindest bei der Technologiebewertung für aktive Strömungskontrolle zur Verbesserung der Hochauftriebsleistung ab. Oder ich kann das dort anbringen, wo ich so ein Klappensystem nicht montieren kann. Mhm. Beispielsweise, wenn Sie sich überlegen, dass Sie heute sogenannte Hochbypass-Triebwerke haben, sehr, sehr große Triebwerke, aus gewissen Gründen sind die sehr effizient, die bringen Sie an den Flügel und die wollen Sie möglichst eng an den Flügel bringen, obwohl sie größer werden als frühere Triebwerke. Wir denken jetzt hier mal an so eine alte 707 oder so etwas, Flugzeuge aus den 60er Jahren, die ersten Strahlverkehrsflugzeuge. Da sind diese Triebwerke sehr übersichtlich groß im Vergleich zum Flugzeug.
Ja.
Gucken Sie sich moderne Flugzeuge an, so ein A350 oder so eine Boeing 787, da sind die sehr, sehr groß.
Riesige Gondeln hängen, ja.
Das ist interessant, weil man über die Größe, etwas vereinfacht gesagt, den Vortriebswirkungsgrad steigern kann. Das ist effizienter. Und deswegen beschleunige ich lieber viel Luft mit einem geringen Delta als wenig Luft mit hoher Geschwindigkeit.
Mhm.
Gut, jetzt habe ich so ein Triebwerk, was erstmal isoliert wunderbar funktionieren würde und Treibstoffeinsparnisse verspricht. Ich muss das natürlich am Flugzeug anbringen und muss schauen, dass die Gewinne, die in dem Triebwerk stecken,
nicht in der Aerodynamik wieder verloren gehen.
Im Gesamtsystem behalten werden. Und das ist dann die Integrationsaufgabe, die wir haben. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja gut, ich brauche ja nur einen Abstand zum Flügel, damit das Flügelsystem, die Flügelaerodynamik nicht über die Maßen gestört wird.
Ja, aber ich habe ja auch, ich bewege mich ja vorwärts und habe dadurch ja auch wieder ein Luftwiderstandsproblem, oder?
Also na, das haben Sie so und so. Sie fliegen das Triebwerk durch die Gegend, das hat auch einen Widerstand. Aber wenn Sie den... Da fehlen was.
Herrlich.
Wenn Sie das Triebwerk jetzt weit vom Flügel wegbringen könnten, dann würden Sie da diese sogenannten schädlichen Interferenzen ganz gut beeinflussen können. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass Sie ein sehr, sehr großes Fahrwerk brauchen.
Und klar, ich muss ja dann in die Höhe. Ja.
Und das will man vermeiden, weil das ist wirklich substanziell Gewicht. Also wenn man sich so ein Fahrwerk von einer A380 mal anguckt, da sind zig Tonnen. Das heißt, man möchte das Triebwerk, das große Triebwerk, ganz eng an den Flügel koppeln. Und jetzt kommen wir zu unserem Klappen- oder Hochauftriebssystem. Mhm. Wenn Sie sich das anschauen, werden Sie sehen, dass vorne die Klappen, da spricht man von Vorflügeln oder Slats, dass die unterbrochen werden müssen, weil genau da das Triebwerk sitzt. Das ist, die haben eine aerodynamische Funktion und dass die dort nicht anwesend sind, ist erstmal aerodynamisch ein Nachteil.
Mhm.
Das kann ich aber nicht anders machen, weil das System da einfach nicht hinpasst. Da ist gerade die Triebwerksaufhängung, der Pylon, das große Triebwerk sitzt ganz nah an diesem Flügel. Und da wäre zum Beispiel ein Anwendungsszenario für diese aktive Strömungskontrolle. Also kann ich die Effekte von so einem Vorflügel nachstellen durch ein geschicktes Ausblasen. Und das untersuchen wir zusammen mit der Industrie, mit Airbus und im Verbund mit den Hochschulen in Forschungsprojekten.
Mhm. Können Sie eigentlich überhaupt ohne die Industrie Forschung betreiben? Also weil Ihre Forschungsgegenstände kosten ein so unfassbares Geld und Sie müssen sie wahrscheinlich ja auch kaputt machen.
Oh nee, in der Aerodynamik ist das glücklicherweise nicht der Fall. Das versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Also wir haben keine Materialprüfungen, die jetzt mit Zerstörung ablaufen. Die Industrie diktiert die Forschungsrichtlinie, angetrieben durch gesellschaftspolitische Randbedingungen. Also ich sagte schon, Treibstoffverbrauch ist ein Treiber. Wir haben von der Gesellschaft festgeschrieben, von der Industrie festgeschriebene Ziele. Da gibt es Leitblätter, wie zum Beispiel diese Flight Path 2050 Veröffentlichung. Das ist also ein gemeinschaftlicher Konsens, wo man Ziele absteckt und sagt, wir wollen 2050 75% weniger Kohlendioxid ausstoßen. Wir wollen die Pünktlichkeit erhöhen. Wir wollen Stickoxide, aktuelles Thema im Moment, reduzieren. Wir wollen Lärm reduzieren. Das
kann man mit Software machen.
Habe ich auch gehört. Also insofern, das sind Dinge, die festgeschrieben sind und die Industrie liefert die Produkte und wir sind gehalten, zusammen mit der Industrie Technologien zu liefern, die es ermöglichen, diese Ziele zu erreichen. Das geht also über die eigentliche Entwicklung eines Flugzeugs, die natürlich vom Markt getrieben wird, hinaus, sodass man sagt, nein, wir wollen hier eine unabhängige Forschungslandschaft haben, die der Industrie Technologien bereitstellt und schaut im Einzelfall, sind die wirklich so vielversprechend, dass man sie an ein Flugzeug bringt.
Mhm.
Wie gesagt, das wird dann durch den Markt diktiert oder aber durch Randbedingungen, das heißt zum Beispiel Flughafengebühren. Sie zahlen heutzutage für Lärm. Wenn Sie ein lautes Flugzeug haben, kostet das richtig viel Geld.
Aha.
Wenn das landen soll irgendwo bei den Großflughäfen, und deswegen ist es sehr attraktiv für die Airlines, leise Flugzeuge zu haben. Und dann kommt die Industrie und sagt, gut, wir müssen hier was tun.
Wie lange hält so ein Flugzeug eigentlich? Also weil wenn jetzt der Flughafen heute sagt, wir machen jetzt mal so laute Flugzeuge teurer.
Ziemlich lange. jetzt muss man ein wenig korrekt sein und sagen, definieren Sie Flugzeug. Die A320 ist ein wunderbares Beispiel. Die ist irgendwann in den 80er Jahren in Dienst gestellt worden und wird jetzt überarbeitet mit neuen lärmarmen Triebwerken. Das ist diese sogenannte NEO-Familie für New Engine Option.
Mhm.
Das heißt, es ist noch eine A320, aber es wird kontinuierlich weiterentwickelt und man versucht, diese Flugzeuge dann in Bezug auf diese Anforderungen, immer allen voran der Treibstoffverbrauch und Lärm, zu verbessern. Und insofern wechselt man dann erst zu einem grundsätzlich anderen Flugzeug, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das also ausgereizt ist.
In Dienst gestellt heißt, die Technologie A320 ist aus den 80er Jahren, aber nicht das Gerät selber. Oder kann es mir passieren, dass ich in einem Flugzeug aus den 80ern sitze? Weil ja so viel gewartet werden, dass da wahrscheinlich eh kein Originalteil mehr drin ist.
Weiß ich nicht, bei welchen Airlines sie fliegen, aber wenn sie sich Mühe geben, können sie auch ein Flugzeug aus den 80ern. Also die Lebensdauer von Flugzeugen im militärischen Bereich, die liegt schon so um die 30 bis 40 Jahre. Man versucht jetzt bei den wirklich großen Fluggesellschaften, bei den Flotten, das deutlich zu senken. Durchschnittsalter würde ich sagen, im Mittel liegen so zwischen 5 und 10 Jahren. Aber dann werden die weitergegeben zu eben weniger bekannten Airlines, die vielleicht auch an
auf anderen Kontinenten so unterwegs sind, wo die Leute mal weggucken oder sowas. Wie teuer ist eigentlich so ein Flugzeug?
Ich würde sagen, bis zu einigen 100 Millionen.
Mhm.
Also es gibt Listenpreise. Normalerweise wird man nicht vertraut gemacht mit dem, was dann die Hersteller da an Rabatten geben. Aber je nach Flugzeuggröße, je nach Alter des Flugzeuges, das sind schon mehrere hundert Millionen, die man da ausgibt für ein großes Verkehrsflugzeug.
Sie haben jetzt mehrfach Hochauftriebssystem gesagt. Gibt es auch ein Niederauftriebssystem?
Nee, eigentlich nicht wirklich. Wenn man weniger Auftrieb braucht, hatten wir gerade ja so ein bisschen skizziert, also wenn man schnell fliegt, dann fährt man das ein.
Verstehe. Okay, jetzt verstehe ich, worauf sich das hoch bezieht. Ich dachte, es ging um Höhe.
Nein, um Gottes Willen. Der Auftriebsbeiwert, von dem wir gerade gesprochen haben, den versucht man zu steigern. Das heißt, versucht man, das muss man tun, um eben bei der Landung, wie wir gesagt hatten, oder beim Start den Geschwindigkeitsnachteil zu kompensieren. Das brauche ich, wenn ich im Reiseflug, im sogenannten Schnellflug bin, eben nicht mehr.
Mhm.
Und da ist es eminent wichtig, anpassbare, adaptive Systeme zu haben. Das heißt, sie fahren das ein, weil das natürlich nicht nur Auftrieb produziert, den sie nicht brauchen, sondern Widerstand. Und das kann man sich überhaupt nicht leisten im Reiseflug. Also diese Anpassbarkeit im Flugzeug ist ein ganz wichtiger Aspekt. Beim Verkehrsflugzeug haben wir so zwei wichtige Missionen. Das ist einmal dieser Reiseflug.
Ja.
Den kann man auch nochmal unterteilen, aber das ist im Wesentlichen Schnellflug in großer Höhe und dann diesen Start- und Landefall. Wobei der sich in den aerodynamischen Anforderungen auch unterscheidet. Also bei der Landung sind die Triebwerke gedrosselt. Ich brauche einen sehr hohen Auftriebsbeiwert und gucke wirklich eigentlich nur auf diesen Auftriebsbeiwert, auch dann auf den maximalen Auftriebsbeiwert.
Das heißt die minimal mögliche Geschwindigkeit.
Ganz genau.
Okay.
Minimal mögliche Geschwindigkeit im kontrollierten Horizontalflug. Und beim Start gucke ich darauf, dass ich nicht nur einen hohen Auftrieb liefere, sondern auch einen geringen Widerstand, weil das müssen die Triebwerke in der Auslegung, in der Leistung erbringen. Also wenn man dann im sogenannten zweiten Steigflugsegment ist, also nach dem Abheben.
Stimmt, es geht immer nur Rutsch und dann gibt es nochmal so einen Knick.
Ja, da werden die Triebwerke in ihrer Maximalleistung gefordert, darauf werden sie ausgelegt. Das heißt, da darf ich nicht nur Auftrieb bereitstellen, sondern den muss ich aerodynamisch effizient machen mit wenig Widerstand. Insofern guck mal beim Start auf ein anderes Szenario als bei der Landung.
Jetzt sagen Sie, wenn Sie Verkehrsfliegerei sagen, meinen Sie dann auch Ihr Spezialgebiet? Das gehört auch die Frachtfliegerei dazu oder ist Verkehrsflugzeug tatsächlich das mit Passagieren drin?
Das Frachtflugzeug gehört dazu, wobei selten eigene Frachtflugzeuge entwickelt werden im zivilen Bereich. Wir sprechen nicht von militärischen Transportern, sondern eher dann entweder bei der Entwicklung eine Frachtversion bereitgestellt wird. Das haben wir jetzt gerade gesehen bei einem amerikanischen Produkt, dieser 747, dem Jumbojet in der Version 8. Da gab es einen eigenen Frachter dafür. Oder Verkehrsflugzeuge werden umgebaut zu Frachtern. Auch das ist ein eigener Markt, den man damit versucht abzudecken. Aber jedes normale Verkehrsflugzeug, mit dem wir jetzt irgendwo hinreisen, hat natürlich auch eine Frachtkapazität. Wenn die das übersteigt, was man für das Passagiergepäck benötigt, kann man auch da Fracht transportieren. Das tut man dann auch.
Frachtflugzeuge sind aber, oder Transportflugzeuge sind halt prinzipiell dasselbe wie Passagierflugzeuge, oder? Das glaubt uns doch keiner, dass wir das nicht bestellt haben. Schöne Maschine.
Das ist eine Beech King Air. Mhm. Ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug, das hier gerade landet. Ja.
Nochmal. Haben Transportflugzeuge andere Anforderungen als Passagierflugzeuge?
Wenn ich von zivilen Fluggeräten ausgehe, dann nicht. Mhm. Wenn ich den typischen militärischen Transporter anspreche, A400M ist uns allen Begriff, die Amerikaner Lockheed baut eine Hercules, also einen viermotorigen, propellergetriebenen Transporter, oder denken Sie an die Transall, dann sind das natürlich von ihrer Mission wiederum andere Flugzeuge, die auch eben entsprechend anders aussehen. Also Anforderungen, Start auf unbefestigten Pisten, nicht so hohe Geschwindigkeiten in der Regel, da werden dann typischerweise Propellerflugzeuge eingesetzt, haben eine sehr charakteristische Rumpfform, die sind dann meistens eher eckig als die typischen überwiegend runden Rümpfe, die wir bei Verkehrsflugzeugen kennen, haben eine Rampe, mit der ich beladen kann. Das heißt, das sind dann Anforderungen, die sehr speziell sind, die in der Flugzeugkonfiguration umgesetzt werden müssen.
Warum nimmt man eigentlich dann Propellermaschinen?
Da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist eben, dass ich da hohe Start-Landeleistungen erzielen kann. Der Propellernachlauf an sich ist günstig für die Aerodynamik im Hochauftrieb, im Langsamflug sozusagen. Ich kann über die Blattverstellung sehr kurze Pisten bedienen.
Was ist der Propellernachlauf?
Wenn ein Propeller sich dreht vor dem Flugzeug, ist die Strömung in Rotation versetzt und fließt dann über den Flügel. Mhm. Wenn Sie sich so einen militärischen Transporter angucken, wie die A400M, mal von vorne, dann werden Sie sehen, dass die Propeller wirklich beeindruckend groß sind und ein Großteil des Flügels hinter einem Propeller liegt. Diese aerodynamischen Interferenzen muss ich mir anschauen. Da wird die Luft ja verdreht und trifft verdreht und nicht mehr gleichförmig auf den Flügel. Und das ist für diese Langsamflugeigenschaften durchaus vorteilhaft. Das heißt, es ist ein positiver Effekt, den ich nutzen kann, wenn ich es geschickt auslege. Das tut man dann auch. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei Transportern Sie in der Regel kurze Landebahnen bedienen wollen. Und ich kann die Propellerantriebe durch Blattverstellung sehr effektiv zum Bremsen nutzen, um das einfach zu sagen.
Zum Bremsen?
Genau. Also die erzeugen Schub, und wenn sie die Propellerblätter verdrehen, können die auch Widerstand erzeugen und helfen dann.
Aber ich hätte jetzt erwartet, dass die dann abbrechen oder sowas, weil ich bewege mich ja vorwärts, und wenn ich dann anfange, da drin, ist so, als würde ich während der Fahrt den Rückwärtsgang schalten.
Ja, sie treten eher auf die Bremse. Also das ist dann so, im Prinzip ist die Analogie schon richtig, aber es wird so ausgelegt, dass sie das eben auch ein Stück weit können.
Die verdrehte Luft, die dann über den Flügel strömt, das ist dann praktisch die Luft, die ich zum Vortrieb nehme, benutze ich gleichzeitig nochmal zum Auftrieb, was hier ein Strahltriebwerk nicht kann, oder? Weil da geht die Luft nur durch.
Kann es schon. Es gibt etwas exotische Flugzeuge, die Strahltriebwerke oben oder vorm Flügel haben. Das kann man schon auch zur Auftriebserzeugung nutzen. Aber die Strahltriebwerke haben typischerweise eine geringere Fläche, die sie überstreichen. Und sie müssten dann in anderer Position angeordnet werden. Das hat dann für solche Kurzstart- und Landeeigenschaften vorteilhafte Effekte. Ist aber im Reiseflug oftmals nicht günstig. Deswegen ist das nicht sehr gebräuchlich, aber es gibt schon auch Auslegungen für solche extremen Kurzstartfähigkeiten, die davon Gebrauch machen.
Ist ein Strahltriebwerk grundsätzlich günstiger, also kostengünstiger als ein Propeller?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das hängt von der Geschwindigkeit ab. Ab einer gewissen Geschwindigkeit wird der Propeller unattraktiv und man würde zu einem Strahltriebwerk gehen. Das heißt, wenn Sie mal schauen, in welchen Kategorien und Geschwindigkeiten Propeller eingesetzt werden, dann sind das typischerweise eher etwas langsamer fliegende Flugzeuge, diese typischen zweimotorigen Flugzeuge mit 60 bis 100 Passagieren. Das heißt, je nach Einsatzgebiet, Geschwindigkeitsanforderungen, auch der Höhe, in der ich fliege, ist dann ein Propeller vorteilhaft. Und da guckt man eben nicht nur auf das Reiseflugsegment, sondern halt auch auf diese Start-Lande-Eigenschaften. Wenn ich dann schneller fliegen will, komme ich mit dem Propeller an gewisse natürliche aerodynamische Grenzen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, der Propeller wird angeströmt und dreht als solcher eben. Mhm. Und immer dann, wenn ich im Außenbereich in den Schallbereich komme, dann treten Verluste auf, die
im Außenbereich in den Schallbereich?
Im Außenbereich des Propellers rotiert die Strömung so schnell, dass sie die Schallgeschwindigkeit
erreicht. Okay, verstehe. Mhm.
Und dann wird es aerodynamisch ineffizient. Mhm. Deswegen ist man da wie ich schon sagte, einer gewissen natürlichen aerodynamischen Grenze. Das kann man so ein bisschen abfedern, indem man den Pfeileffekt ausnutzt. Also die sind dann so sichelförmig, diese Propeller.
Ja.
Und das macht man unter anderem darum, dass man die Geschwindigkeit noch ein wenig steigern kann, ohne dass solche starken negativen Effekte, man spricht von transonischen Effekten, also die im Wesentlichen mit der Schallgeschwindigkeit, mit dem Durchgang durch die Schallgeschwindigkeit zu tun haben, dass man die dann vermeidet.
Ich könnte also mit einer Propellermaschine beliebig schnell fliegen, würde da aber unendlich viel Energie reinbringen müssen, um überhaupt noch...
Ja, so, das ist ein sehr, sehr skurriles Konstrukt. Das wird einfach nicht funktionieren, weil, wie Sie schon sagen, der Widerstand ist dann zu groß. Mhm. Das versucht man tunlichst zu vermeiden. Während des Weltkriegs sind ja Jagdflugzeuge immer wieder in diese Richtung getrieben worden und da kam man genau an diese Grenzen. Und das hat dann letztlich die Einführung des Strahltriebwerks sehr getriggert.
Macht es eigentlich mehr Spaß oder kann man es überhaupt vergleichen? Macht es mehr Spaß, an Militärmaschinen rumzuforschen oder an zivilen?
Das ist eine interessante Frage.
Danke.
Also ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ja, letztlich sind die Technologien, die Sie untersuchen, eigentlich die Treiber. Das Interessante, Sie sprachen von Spaß und Freude, den darf man ja in der Arbeit durchaus haben. Ich glaube, das haben auch viele Aerodynamiker. Das würde ich jetzt nicht unbedingt auf eine militärische oder zivile Maschine fokussieren wollen. Militärische Maschinen werden häufig mehr unter Leistungsgedanken ausgelegt. Mhm. Und sie haben bei zivilen Produkten dann immer diese gesellschaftliche Relevanz. Also wenn es wirklich gelingt, die heftigen Diskussionen, die wir jetzt mit Flughafenanwohnern überall haben, abzumildern, sodass die Flugzeuge immer leiser werden, ist das ja etwas, wo man durchaus sagen kann, Mensch, das ist ein Ziel, da lohnt es sich, dafür zu forschen und sich dafür zu engagieren. Treibstoffe auch, Umweltbelastung, genau das Gleiche. Und die Technologien sind schon spannend genug, dass man auch da große Freude dran haben kann. Also für mich persönlich würde ich sagen, wäre es jetzt kein Ziel, im militärischen Bereich zu forschen. Das sind ganz andere Themen, wie zum Beispiel diese bekannte Radarsignaturarme und Stealth-Eigenschaften, die sie dann auslegen in Verbindung mit Hochmanövrierfähigkeit. Auch da können sie übrigens
über Hochmanövrierfähigkeit.
Richtig.
Das heißt, auf der Stelle wenden in der Luft.
Das war zumindest mal eine lange Zeit so, dass man eben im Luftkampf sich überlegen zeigen wollte und den Gegner ausmanövriert, um dann typischerweise vor langer Zeit sozusagen, als es diese sogenannten Luftkämpfe, Dogfights noch gab, den Gegner abschießen zu können. Das ist heute eigentlich stark abgemildert, weil sie das alles mit Lenkwaffen erledigen. Mhm. Insofern muss das Flugzeug dann eher ausweichen können, als dass es in so einem typischen Luftkampfszenario ein anderes Flugzeug ausmanövriert. Aber wenn wir es jetzt mal ganz generell sehen, sind das Eigenschaften, die eine große Rolle spielen. Das ist bei Verkehrsflugzeugen nur eingeschränkt der Fall. Aber auch dort könnten sie zum Beispiel diese Ausblasung, die wir diskutiert haben, könnten sie sinnbringend an das Flugzeug bringen, aber in einem anderen Kontext im Prinzip.
Lenkwaffen sind ja jetzt auch Flugzeuge. Haben Sie mit denen auch zu tun?
Es gibt im DLR auch militärische Forschung, die sich auch damit beschäftigt. Das ist vom Umfang genau entsprechend der Produktverbreitung und Relevanz ein recht kleiner Bereich.
Aber die geben auch nicht so gerne Interviews.
Ne? So ist das. Es gibt auch Forschung an solchen Lenkwaffen im DLR. In geringem Umfang, aber das passiert, ja.
Fliegen Sie eigentlich selbst?
Nein.
Warum nicht?
Im Prinzip nicht. Im Prinzip, weil ich habe vor einigen Jahren das Modellfliegen wieder aufgenommen. Mhm. Das war so eine Leidenschaft aus der Jugend. Das macht mir auch in höherem Alter großen Spaß, muss ich sagen. Und zum anderen ist es ein Hobby, wofür ich wirklich viel Zeit bräuchte, die ich eigentlich nicht habe.
Sie sitzen hier direkt neben einem Flughafen.
Ja, damit ist es nicht getan. Wenn Sie einen Schein haben, müssen Sie den erhalten. Also Sie müssen wirklich auch Flugstunden nachweisen. Oftmals läuft es darauf hinaus, dass Sie dann gerade diesen Scheinerhalt schaffen. Ich würde das gerne in größerem Stile anfangen, wenn ich dann etwas mehr Zeit habe und irgendwann mal gegen den Ruhestand blicke. Allerdings ist das schon eine faszinierende Sache. Ich habe mir mal das Vergnügen gegönnt, einen Doppeldecker in Amerika selbst zu fliegen. Das war eine Boeing Stearman. Mhm. Da gibt es Möglichkeiten, dass man sich, das ist ein altes Schulflugzeug aus den 30er Jahren, dass man sich dort mit einem Fluglehrer zusammensetzt und mal so einen Trip dort macht. Und da durfte ich auch selber fliegen. Das hat riesen Spaß gemacht. Also speziell das Fliegen sehr langsam in einem offenen Cockpit war eine tolle Sache.
Wenn ich richtig aufgepasst habe die letzte halbe Stunde, dann benutzt man einen Doppeldecker, weil man damit den Auftrieb vergrößert, während man die Geschwindigkeit verringern kann, weil man ja doppelt so viel Fläche hat, die den Auftrieb besorgt. Also kann ein Doppeldecker sehr, sehr langsam fliegen?
Ja, das kann man so sagen. Getrieben wurde das seinerzeit aber mehr durch strukturelle Randbedingungen. Also wenn Sie ein gewisses Gewicht in die Luft bringen wollen, brauchen Sie die Fläche. Mhm. Und wenn Sie die Doppeldecker anschauen, werden Sie sehen, dass die überwiegend nicht so eine wahnsinnig große Spannweite haben. Es war zu der Zeit, als die in Mode kamen und verbreitet wurden, eben schwierig, Flügel großer Streckung zu machen. Metallbauweise ist da ein Stichwort, das kam dann irgendwann alles auf.
Bespannte Holzdrahtkonstruktionen.
Genau, und über diese Anordnung der Flächen übereinander, die man dann verstrebt hat, gelangt das leichter, weil die Struktur so einfacher umzusetzen war. Da fehlte ein wenig die Technologie. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Diese Verspannung oder Verstrebung sind ein ganz gutes Beispiel dafür. Die braucht man für die Struktur seinerzeit. Die sind aber aerodynamisch ungünstig, weil sie Widerstand machen und sie erzeugen keinen Auftrieb. Am liebsten möchte ich nur auftriebserzeugende Fläche haben als Aerodynamiker und möglichst wenig Dinge, die Widerstand erzeugen, wie diese Drahtverspannungen oder die Streben, die in so einem Doppeldecker zu finden sind.
Warum fliegen wir dann nicht nur mit Flügeln? Also warum bestehen Flugzeuge nicht aus einem Flügel? Also eine Tragfläche im Grunde. Also man kann die Leute doch nebeneinander setzen, man muss sie doch nicht hintereinander setzen.
Zwei gute Aspekte.
Die Flughäfen müssten breiter werden.
Ja, wir haben so eine Spannweitenbegrenzung auf Flughäfen. Die sind ausgelegt für die berühmte 80-Meter-Box, in die A380 gerade reinpasst.
Die berühmte 80-Meter-Box, reden wir gleich drüber.
Wenn Sie das Flugzeug an ein Gate fahren, haben Sie nur gewisse Platzverhältnisse zur Verfügung. Und deswegen werden Flugzeuge so ausgelegt, dass sie gut abfertigbar sind. Und wir sprechen jetzt noch nicht von dem zweistöckigen Rumpf, sondern wirklich nur von der Spannweite. Und da gibt es eine 80-Meter-Vorgabe, an die sich die Hersteller tunlichst halten, weil wenn man da rausfällt, müsste man die Flughäfen nachrüsten. Das hat man bei der 380 ein Stück weit gesehen, ist aufwendig und das möchte man vermeiden. Was ich sagen wollte ist, mit den 80 Metern kann man schon eine ganze Menge machen. Da kann man auch diese sogenannten Nurflügelkonzepte umsetzen. Mhm. Was sind Vor- und Nachteile, dass die sich nicht durchsetzen, zurzeit nicht durchsetzen? Muss immer einen guten Grund haben, sonst wird man die finden. Also das Gute setzt sich dann wirklich am Markt durch.
Kann ja auch sein, dass einfach der Kunde sich nicht traut, in so ein Ding einzusteigen, weil es halt anders, so signifikant anders aussieht.
Kommen wir gleich drauf. Nee, ich glaube, das Aussehen ist vielleicht nicht der Treiber. Was den Kunden betrifft, ist genau diese Anordnung der Passagiere in so einem Nurflügel dann ein Thema, was man sich anschauen muss. Ein Komfortthema, weil sie dann zwangsweise viele Leute haben, die keinen Fensterplatz mehr haben und auch weit von einem weg sitzen.
Stimmt.
Das ist, was die Passagierakzeptanz betrifft, etwas, was man sich anschaut. Und solange wir nicht in den Flugzeugen alle auf dem Display gucken, könnte man ja auch machen, sondern irgendwo ein Fenster haben wollen, wird sich das, ja, man muss es zumindest berücksichtigen. Ich will nicht sagen, es wird sich nicht durchsetzen. Das ist der Passagierkomfortgedanke. Ein anderer Gedanke, den man dabei haben muss, ist die Evakuierung. Das heißt, Sie müssen aus jedem Flugzeug innerhalb von 1,5 Minuten die Passagiere evakuieren können. Und wenn Sie jetzt ein völlig anderes Kabinenlayout haben, müssen Sie Sorge tragen, dass das auch funktioniert. Vielleicht erinnern Sie sich, bei der A380 war das auch ein durch die Medien wahrgenommenes Event, als das wirklich gelungen ist, diese 550 Passagiere dann innerhalb der 1,5 Minuten, was im Übrigen nicht so wahnsinnig lange ist, zu evakuieren. Das ist nicht unbedingt etwas, was man nicht lösen kann, aber das ist etwas, was man sich verstärkt angucken muss. Das sind aber Dinge, die eigentlich mit Aerodynamik jetzt so gar nichts zu tun haben. Was die Aerodynamik betrifft, ist es so, dass dann wirklich alle, die ganze Nutzlast im Flügel untergebracht werden sollte und kann. Das heißt, sie haben wenig Fläche, die nicht zur Aerodynamik beiträgt. Auf der anderen Seite führt das dann dazu, dass sie beispielsweise, wenn sie auf die Leitwerke verzichten, das irgendwo im Flügel unterbringen müssen. Es gibt also in den 30er, 40er Jahre Entwicklungen hier in Deutschland von den Gebrüdern Horten, die haben sich genau dieser Idee der Nurflügel angenommen. Mhm. Und das waren dann langgestreckte, reine Flügel. Die wollten keine störenden Flächen haben, wie diese Leitwerke, die hinten am Flugzeug sitzen oder vorne bei einigen.
Aber wenn ich nur einen Flügel habe, kann ich nur rollen, dann kann ich nicht,
wie heißt das andere? Nein. Die Hinterkantenklappe beeinflusst schon auch die Nickbewegung. Also Sie können schon auf- und abnicken. Das Problem ist nur, Sie müssen das auf einer relativ kurzen Strecke bewerkstelligen, eben an der Hinterkante des Flügels. Weiter nach hinten können Sie nicht. Mhm. Und je weiter Sie nach hinten können, desto größer ist aber das Moment, was Sie nutzen können, der Hebel, wenn Sie so wollen. Das heißt, es hat einen guten Grund, dass diese Flächen ganz hinten sitzen, weil da kann ich mit einem geringen Kraftüberschuss ein großes Moment erzeugen. Wenn ich das jetzt am Flügel machen muss, dann ist mein Hebelarm deutlich kleiner und ich muss dafür Sorge tragen, dass diese Funktion adäquat übernommen wird. Um das jetzt etwas zu verkürzen, diese Funktionalität, die ich da einbringen muss, geht auch nicht nur um Steuerung, auch um Stabilität, führt dazu, dass ich die Aerodynamik verschlechtern muss, um dem Rechnung zu tragen. Wenn ich jetzt nur einen Flügel habe, der Auftrieb erzeugt und vielleicht diese Rollbewegung steuert, habe ich da mehr Freiheiten. Und speziell bei höheren Geschwindigkeiten, wie sie Verkehrsflugzeuge haben, ist das dann mit Kompromissen verbunden, die Aerodynamik schlechter machen. Insofern gibt es Nachteile, die zu kompensieren sind, die dazu geführt haben, dass sich das noch nicht vollständig durchgesetzt hat oder, was heißt vollständig, noch gar nicht richtig durchgesetzt hat.
Sie sagen noch nicht. Gehen Sie davon aus, dass es sich durchsetzen wird, früher oder später?
Nun, die Zellenhersteller tun das. Boeing hat durchaus Konzepte, Airbus untersucht sowas auch. Wir haben das gemeinsam auch gemacht in einer Hochzeit, würde ich sagen, vor etwa 10 Jahren, wo man wirklich nochmal geschaut hat, mit den Technologien, die man gerade zur Verfügung hat, kann man so ein Konfigurationskonzept neu bewerten und ist das heutzutage vielversprechend. Insofern, es hat aerodynamische Vorteile, wenn ich Technologien einbauen kann, die mir erlauben, diese Nachteile, die ich da genannt habe, zu kompensieren. Mag ich in der Lage sein, die aerodynamischen Vorteile besser zu nutzen, als das heutzutage der Fall ist. Das Passagierthema hatten wir angesprochen. Das kann ich natürlich umgehen, wenn ich Transportflugzeuge als Nurflügler auslege. Und insofern ist anzunehmen, würde ich mal annehmen, dass wenn sie eingeführt werden, dass das dann vermutlich eher Transportflugzeuge sind.
Oder Ryanair, die sind Kummer gewohnt, die Passagiere.
Das mag so sein, ja.
Gibt es die perfekte Aerodynamik? Also gibt es das perfekte Flugzeug? Oder ist das sowas wie der heilige Gral der Aerodynamiker?
Ja, jede Disziplin geht erstmal davon aus, dass die eigene die wichtigste ist. In der Aerodynamik spricht man gerne von der Königsdisziplin, weil sie die äußere Form des Flugzeugs festlegt. Mhm. Aber eine Flugzeugauslegung ist immer ein Kompromiss. Wir hatten über den Doppeldecker gesprochen, dieser Kompromiss aus Struktur und auftriebserzeugender Fläche. Und insofern versucht man, das perfekte Flugzeug zu finden, aber unter Berücksichtigung aller Disziplinen. Mhm. Aerodynamik, Struktur, Flugmechanik, Antriebstechnik, all das spielt eine Rolle. Und die Konfiguration, die wir im Moment sehen an den Flughäfen, diese sogenannten Flügel-Rumpfröhren-Auslegungen, die sind derzeit in Bezug auf die Anforderungen das Beste, was ich machen kann. Das kann man immer noch weiter verbessern mit Technologien, aber zurzeit ist das im Gesamtkontext des Entwurfs schon ein gewisses Optimum. Das ist immer zeitgebunden. Ne?
Klar. Wie wird man eigentlich Aerodynamiker? Hatten Sie das vor, als Sie klein waren? Haben Sie gesagt, ich baue Flugzeuge?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann ja nur von meiner Person sprechen. Ich hatte diese Leidenschaft für Flugzeugtechnik schon immer, wie es so, glaube ich, sehr verbreitet, typisch ist, kommt dann irgendwann der Wunsch, Pilot zu werden. Mhm. Und da habe ich aber.
Was es kostet.
Das war seinerzeit noch nicht das Problem. Neben medizinischen Anforderungen, wo es mit dem Brillentragen schon schwierig wird.
Richtig, Berufspilot. Ich dachte, selbst ein Privatpilot.
Nee, das war schon der Wunsch, Berufspilot zu werden. Dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass mir das zu wenig ich will nicht despektierlich sein, kreativ ist.
Ja.
Ich glaube, das ist eine gewisse Zeit eine wunderbare und schöne Aufgabe. Aber das Ingenieursmoment fehlte mir dabei. Und dann kam der Entschluss, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Ja. Und ich hatte immer schon einen Faible für Aerodynamik, weil, wie gesagt, letztlich legt sie die äußere Form des Flugzeugs fest. Fand ich sehr faszinierend. Und insofern hat das ja als Jugendlicher angefangen. Da war die Begeisterung da. Und das macht eigentlich ja die Aerodynamik oder das Umfeld aus. Die Menschen, die da arbeiten, sind, so wie ich das erlebe, nicht selten, um nicht zu sagen, häufig sehr begeistert von dem, was sie tun. Das ist einfach sehr schön zu sehen.
Fliegen Sie denn häufig? Und vor allen Dingen, können Sie fliegen? Also ich kann zum Beispiel, ich mache seit 17 Jahren Radio. Ich kann nicht Radio hören, ohne die Struktur dahinter zu erkennen. Können Sie fliegen, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, was gerade passiert?
Und die ganze, je nachdem, wie lange Sie fliegen.
Wenn Sie 10 Stunden im Flugzeug sitzen, dann ist auch genug Rotwein drin.
Auf andere Gedanken. Aber natürlich sitzt man dann schon möglichst im Bereich des Tragflügels. Und wenn dann da was passiert, dann ist man dabei und guckt und schaut natürlich, das in Einklang zu bringen. Guckt so ein wenig, wie Dinge ausgeführt sind am Flugzeug. Ganz klar, das tut man automatisch, ja.
Sie sagen gerade, man guckt halt so, was da passiert. Können die Dinger eigentlich abstürzen? Kann so ein Flugzeug, mit dem ich morgen von Berlin nach Köln fliegen kann, das eigentlich überhaupt abstürzen? Oder anders gefragt, was muss passieren, damit es abstürzt?
Das kann es immer. Das sehen wir leider an den Unfällen, die immer wieder auch passieren. Das ist ganz genau wie im Auto. Kann ich einen Unfall haben? Natürlich.
Ich meinte das jetzt eher bezogen auf die Aerodynamik. Also alle Triebwerke fallen aus. Fällt das Ding dann wie ein Stein vom Himmel oder geht es einfach in den Gleitflug?
Nein, definitiv nicht. Es geht in den Gleitflug, wobei man natürlich auch sagen muss, aufgrund der Mission von so einem Verkehrsflugzeug gleitet das schlechter als ein Segelflugzeug, was dafür ausgelegt ist zu gleiten.
Klar, da passen aber nicht so viele Leute rein.
Und es fliegt deutlich langsamer.
Ja.
es gibt sehr strenge Auslegungsvorgaben, die zum Beispiel sagen, wenn ich ein Verkehrsflugzeug mit zwei Triebwerken habe und ich einen Triebwerksausfall habe, dann muss das Flugzeug bisweilen über lange Strecken sicher zu einem Ausweichflughafen fliegen können, ohne dass was passiert. Das richtet sich einfach nach Wahrscheinlichkeiten. Also das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Triebwerke ausfallen, ist so gering, dass man das nicht mehr konstruktiv abdeckt. Sie erinnern diese sehr, sehr diskutierte Landung.
Messerschmitt Bölko Blohm, Bo 105.
Das ist richtig.
Ja, ich hatte denselben Traum wie Sie. Ich bin nur kein Ingenieur geworden.
Okay.
Was hat denn der da unten drunter hängen?
Das ist eine Last, eine generische Last, mit der man versucht, die Steuerung, das Lastabsetzen zu verbessern. Also Systeme ins Cockpit zu installieren, dass man punktgenau solche Lasten absetzen kann und das Ganze möglichst automatisiert.
Mhm. Automatisiert?
Dass sie also
ein Assistenzsystem, okay, dass sie nur sagen, absetzen und das macht es dann, ohne dass sie sich noch drum kümmern müssen.
Im besten Fall, da ist immer noch Piloteneingabe notwendig, aber man versucht das eben zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob man da so weit ist, dass man es vollautomatisiert machen kann. Das ist auch ein Forschungsgegenstand eben. Ne?
Mhm.
Wir kommen nochmal zu dem Abstürzen. Sie erinnern sich an die Landung unlängst der, ich glaube es war eine A320 auf dem Hudson, wo beide Triebwerke ausgefallen sind. Also das Flugzeug fällt nicht herunter, es ist nur nicht in der Lage, über größere Entfernungen zu gleiten, sondern man muss dann sehr, sehr nah so einen Ausweichflughafen suchen, in dem Fall ein Flugfeld oder die Wasseroberfläche. Mhm. Aber der Fall ist so selten, dass es also nicht wirklich auslegungsmäßig betrachtet werden muss.
Also könnte so eine Maschine ohne weiteres auch mit einem Triebwerk von Berlin nach Köln fliegen, auch starten? Würde da die Leistung reichen?
Da gibt es Prozedere, das hängt von der Geschwindigkeit ab. Sie starten von Null und es gibt eine Abbruchgeschwindigkeit, ab der man oder bis zu der man sagt, wenn da ein Triebwerk ausfällt, dann stoppe ich diesen Startvorgang. Und wenn ich jenseits dieser Geschwindigkeit bin, reicht der Schub dann aus, um damit wirklich starten zu können. Und dann ist es dem am Piloten zu sagen, ich lande jetzt sofort wieder. was in der Regel der Fall ist, oder ich versuche jetzt einen Ausweichflughafen anzufliegen. Aber diese Fähigkeit, mit einem Triebwerk wirklich größere Strecken zurückzulegen, die ist da. Das muss man auch nachweisen, wenn Sie an Transatlantikstrecken denken. Wenn es da irgendwo passiert, mitten über dem Atlantik, dann müssen Sie schon ein gutes Stück zurücklegen können. Das sind bestimmte Eigenschaften, die die Flugzeuge nachweisen können. Die werden auch über Sicherheit dann der Triebwerke vor allen Dingen ausgelegt, berücksichtigt, und das geht bis zu 1000 und mehr Kilometer, die die dann im einen Motorenflug zurücklegen können.
Wir hatten ja eben gesagt, automatisch fliegen. Wie weit sind wir denn eigentlich vom automatischen Fliegen entfernt? Also dass wir noch in unseren Zügen Personal zum Steuern sitzen haben, das ist ja eigentlich nur, damit die Passagiere sich besser fühlen, wenn ich das richtig verstehe.
Da fragen Sie natürlich mit einem Aerodynamiker eigentlich nicht den richtigen Fachmann. Das wäre etwas für die Flugführer. Ich glaube, man kann da schon eine Menge machen. Das tut man auch mit den Autopiloten, mit den Assistenzsystemen für Start und Landung, die man hat. Da gibt es durchaus Aspekte, die nicht direkt mit der Fähigkeit, mit der Technologie zusammenhängen, sondern auch hier mit der Passagierakzeptanz. Also kann ich Passagieren zumuten, kann ich das verkaufen, dass da ein Flugzeug sitzt oder steht, wo keiner mehr drin sitzt, der einen Knüppel in der Hand hat. Anderer Aspekt in dem Moment, wo Sie die Piloten zu sehr entlasten, müssen Sie sich Gedanken machen, wie kriege ich die sehr spontan in einem Notfall wieder, auch etwas flapsig ausgesagt, hochgefahren, dass sie sofort richtig reagieren. Das sind wirklich auch Dinge, die die Flugführer, die so etwas professionell bearbeiten, sich anschauen. Also insofern, Assistenzsystem heißt dann nicht so viel, wie es eben geht, sondern dass es eben vernünftig
sinnvoll
ist.
Eingreift.
Da geht schon eine ganze Menge. Also ich hatte bei Flugversuchen mal das Vergnügen, im Cockpit bei einer Landung zu sitzen bei unserem Atra. Und ich war sehr erstaunt, bis zu welcher geringen Höhe das Flugzeug diesen Anflug im Normalfall wirklich ohne Piloteneingabe macht. Also man sitzt dann da und denkt,
Mensch, mach jetzt doch mal was,
mal kümmer dich nehmen. Doch mal. Das geht ganz wunderbar, wirklich mit dem Assistenzsystem, mit dem Flugsteuerungssystem, und man kann da auch automatisierte Landungen machen. Dass das geht, sehen Sie an Entwicklungen im militärischen Bereich. Da gibt es unbemannte Fluggeräte in Amerika, die gerade auf einem Flugzeugträger unbemannt gelandet sind. Und das ist die extremste Anforderung mit einer bewegten, schwankenden Landebahn, die man sich vorstellen
kann. Sehr erratisch.
Richtig, aber das Ding ist unbemannt. Insofern, wenn da was passieren würde, würden nicht sofort Passagiere in Mitleidenschaft gezogen. Das versucht man natürlich auch auf so einem Flugzeugträger tunlichst zu vermeiden, weil die gar nicht so ganz klein sind. Aber da wird sich unbemanntes Fliegen oder setzt sich schon viel stärker durch als im zivilen Bereich.
Ich hatte eben nach dem perfekten Flugzeug gefragt, gibt es denn eigentlich so die perfekte aerodynamische Form?
Die perfekte aerodynamische Form kann es nicht geben, weil die immer auf eine spezielle Mission zugeschnitten ist. Und das sehen Sie, wenn Sie die Flugzeuge angucken. Wir hatten gerade das Segelflugzeug.
Ich dachte jetzt auch vielleicht aus dem Tierreich oder sowas. Wer fliegt am besten?
Ja, da gibt es natürlich die Vögel, die sehr lange Strecken zurücklegen. Die müssen das zwangsweise sehr effizient machen und haben dann besonders gute Eigenschaften. Man versucht da speziell bei Fluggeräten, die nicht so wahnsinnig schnell fliegen können, sich einiges abzuschauen. Aber das bringt eigentlich schon den Hauptpunkt da ins Spiel. Vögel fliegen typischerweise sehr langsam. Und die Aerodynamik des Langsamfluges ist eine ganz andere als die des Schnellfluges. Deswegen kann man da nur bedingt Aspekte übertragen. Wir hatten vorhin das Thema Struktur. Vögel sind sehr leicht, die Nutzlast ist sehr überschaubar. Insofern ist die Struktur, die Flexibilität, die da in den Flügeln steckt, eine ganz andere als die man braucht, wenn man jetzt nicht, ich sage mal, 5 Kilo, sondern 500 oder 5000 Kilo transportieren will. Die ist eine ganz andere. Sie müssen eine ganz andere Kraft erzeugen und dafür muss ihre Struktur anders aussehen. Und das hat dann wieder im Zusammenspiel mit der Aerodynamik Auswirkungen auf die Konfiguration. Also man kann sich da das eine oder andere abgucken. Flügelspitzen sind so ein schönes Thema, dieses Auffächern der Federn am äußeren Bereich, was man ein Stück weit mit den sogenannten Winglets versucht nachzustellen.
Ja, diese kleinen Knicke, die jetzt neuerdings in den Tragflächen sind.
Genau, die werden ja auch bisweilen etwas größer. Aber die Mission, also bei welcher Geschwindigkeit muss ich welche Auftriebskraft erzeugen, die ist ganz entscheidend dafür, wie so ein optimales Fluggerät aussieht. Deswegen gibt es auch nicht die eine optimale Form. Die optimale ist eigentlich immer die jeweilige Mission am besten erfüllt. beim Verkehrsflugzeug dann effizient im Startlandung, in der Startlandephase lärmarm. Bei einem Kampfflugzeug beispielsweise Radarsignaturarmut. Das heißt, diese Konfigurationen haben gewisse Rückstrahlcharakteristiken, mit denen die Aerodynamik dann fertig werden muss.
Das ist das Problem gerade bei Stealth-Technologie. Die sind ja total kantig, die Dinger. Und man will ja eigentlich eine glatte Strömung haben, oder nicht?
Waren sie mal. Ganz zu Anfang, so eine Lockheed F-117, die ist sehr kantig. Es ist erstaunlich, dass man dieses Gerät in die Luft gebracht hat. Das ist gelungen mit aber auch deutlichen Einbußen, was die Flugleistung, Manövrierbarkeit betrifft. Die Idee war sehr vereinfacht gesagt, dann muss ich nicht mehr jeder Waffe ausweichen können, sondern die kann mich gar nicht orten. Und insofern brauche ich auch nicht so wahnsinnig manövrierfähig zu sein. Mhm. Die Einschränkungen waren aber so groß, dass man gesagt hat, das ist eigentlich nicht der Weg der Radarsignaturarmut in Zukunft, sondern ich muss versuchen, wieder ein bisschen mehr Aerodynamik in so ein Fluggerät reinzubringen, indem ich Stealth durch Oberflächenbeschaffenheit oder Materialien erarbeite. Das heißt, die haben spezielle Beschichtungen. Mhm. Und wenn Sie sich aktuelle Kampfflugzeuge wie die F-22 anschauen, dann sehen Sie, dass das nicht mehr diese völlig kantige Form ist. Das findet man nur in Form von gleichmäßig ausgerichteten Kanten von Triebwerkseinläufen. Die haben den gleichen Pfeilwinkel, den gleichen Schrägungswinkel wie zum Beispiel die Leitwerke. Mhm. Das ist aber bei weitem nicht mehr so kantig wie diese ersten Stealth-Entwürfe, die da geflogen sind. Das heißt, man hat wieder über eine neue Technologie, Oberflächenbeschichtung, Farbe, Materialien ermöglicht, mehr Aerodynamik zurückzubringen in diese Flugzeuge und damit die Flugleistung wieder zu verbessern.
Hätten Sie da vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mit gerechnet, dass irgendwann die Materialforscher mal sagen würden, hier, ich habe was, das deine Aerodynamik besser macht?
Naja, die Materialien machen die Aerodynamik nicht besser, aber sie ermöglichen es, eine bessere Aerodynamik, eine bessere Form
einzurüsten. Also Hilfswissenschaft gleichsam.
Ganz genau, ohne dass die Stealth-Eigenschaften darunter leiden. Das ist nicht so mein Forschungsbereich. Insofern tue ich mich ein bisschen schwer darauf zu antworten. Andersrum, wenn man die F-117 sieht, dieses sehr kantige Flugzeug, was da von Lockheed Skunk Works als erstes echtes Stealth-Flugzeug ausgelegt worden ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass das nur, was die Aerodynamik, die Flugeigenschaften betrifft, nur begrenzt weit trägt. Also dass da irgendwas kommen muss, damit das wieder besser funktioniert, damit man nicht ganz so sehr gebunden ist, was die Form betrifft, das war jetzt nicht völlig überraschend, würde ich sagen.
Sie sagten gerade, nicht Ihr Forschungsbereich. Woran forschen Sie denn eigentlich genau? Was, Forschung aktuell. Ich sollte mal so einen Jingle einspielen.
Die Forschungsschwerpunkte in meinem Verantwortungsbereich sind einmal Hochauftriebssysteme und zum anderen Triebwerksintegration. Also gerade dieses Thema, wie bringe ich diese sehr großen sogenannten Hoch- und Höchst-Bypass-Triebwerke effizient an ein Flugzeug. Das ist also die Schnittstelle zwischen dem Triebwerk und der Zelle. Mhm. Und das ist ein Forschungsgegenstand neben den Hochauftriebssystemen, den wir hier bearbeiten.
Jetzt rennen Sie ja wahrscheinlich nicht mit einem weißen Kittel durch ein Labor und mischen Sachen in Reagenzgläser. Wie forschen Sie konkret? Haben Sie ein Modell von einem Flugzeug und platzieren das Triebwerk immer mal irgendwo anders und gucken sich dann im Windkanal die Strömung an?
Genau das ist es. Also die konkrete Auslegung wird dann eigentlich in der Industrie gemacht. Mhm. Wie gesagt, in der Forschung ist man ja im Vorfeld tätig. Das sind einmal Technologien. Wir hatten die Ausblasung angesprochen und auf der anderen Seite ist es der Methodenbereich. Das heißt, das DLR zum Beispiel entwickelt die aerodynamischen Verfahren, mit denen in der Industrie dann Flugzeuge ausgelegt und entwickelt werden.
Aber berechnen Sie die oder modellieren Sie die?
Also das, beides. Das eine sollte das andere nicht ausschließen. Ja. Das ist genau der Punkt, dass wir mit dem leistungsstärker werden der Großrechner numerische Verfahren entwickelt haben. Das passiert in einer Nachbarabteilung, die es ermöglichen, ein Strömungsfeld um ein komplettes Flugzeug recht genau zu berechnen. Und diese Verfahren haben immer noch Genauigkeitsgrenzen, die nicht zufriedenstellend sind. Insofern werden die kontinuierlich verbessert. Und wenn wir bei dem Methodenbereich bleiben.
Das ist, Sie beschreiben gerade einen Windkanalsimulator, richtig?
Das nennt man CFD, Computational Fluid Dynamics, oder numerische Verfahren.
Ja.
Numerische Verfahren, die das dann approximieren, sehr, sehr genau. Die aber immer noch weiterentwickelt werden müssen, weil beispielsweise, jetzt kommen wir wieder zum Hochauftrieb mit den Klappensystemen, das eine Aufgabenstellung ist, wo wir sehen, das ist noch nicht die Industrie sagt das im Wesentlichen noch nicht genau genug. Das heißt, wir haben hier Unsicherheiten in den Verfahren, die dazu führen, dass wir möglicherweise ein Hochauftriebssystem, ein Klappensystem überdimensionieren. Da wird zu viel Auftrieb produziert. Mhm. Nun mag man sagen, naja, ist ja nicht so schlimm.
Ist super.
Besser als gewollt, aber gerade das stimmt nicht. Wir müssen eine Punktlandung machen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hochauftriebsbeiwert oder einen maximalen Auftriebsbeiwert bereitstellen, der zu gut ist, dann ist unser System überdimensioniert. Mit anderen Worten.
Aber ich muss doch dann weniger Gas geben und das ist doch effizienter dann.
Nee. Gas geben ist ja die andere Richtung. Auftrieb wird immer nach oben erzeugt. Sie sprechen jetzt vom Widerstand. Gas geben würde mit dem Widerstand korrelieren im
Prinzip. Nee, ich muss ja dann, also wenn ich mehr Auftrieb kriege, muss ich ja nicht so schnell sein, also muss ich nicht so viel Gas geben. Das meinte ich jetzt. Also das
Richtig.
Ist doch dann super.
Im Prinzip
also idealerweise schon. Würden Sie ein Ding erfinden, das im Stand hochfliegt.
Nennt man Senkrechtstarter, das ist schon passiert. Nein, der Punkt ist der folgende. Man möchte da eine Punktlandung machen, weil es gibt über die Mission vorgegeben eine Landebahnlänge, die ein Flugzeug einhalten muss. Mhm. Damit lege ich eben prinzipiell fest, auf welchen Plätzen kann ich dieses Flugzeug betreiben. Wichtiger Verkaufsaspekt. Und ich möchte mit entsprechenden Sicherheitsmargen genau diese Leistung erzielen. Mhm. Wenn die Lärmanforderungen steigern würden, gesteigert würden, müsste man neu darüber nachdenken und sagen, kann ich noch langsamer fliegen, weil langsamer in der Regel auch heißt leiser. Aber erstmal möchte ich eine gewisse Geschwindigkeit erzielen und eine Landebahnlänge, wenn Sie so wollen, bei der Landung. Und wenn ich jetzt zu viel Hochauftrieb habe, dann würde ich den nicht nutzen. Also ich würde trotzdem mit dieser Geschwindigkeit anfliegen, weil das über die Flugführung festgegeben ist. Die Flugzeuge kommen derzeit noch immer auf einem gewissen Winkel, einem Landebahnpfad runter und landen dort. Das heißt aber dann, wenn ich das nicht ausnutze, fliege ich ein System durch die Gegend, was ich gar nicht brauche. Kommt ein, glaube ich, ganz anschauliches Beispiel, wenn ich mein CA-Max-Wert, diesen maximalen Auftriebsbeiwert, der diese Landegeschwindigkeit festlegt, wenn ich da 1% besser sein könnte, würde das umzurechnen sein über das System, was ich dann nicht brauche, bei einem großen Verkehrsflugzeug in 20 Passagiere. Das ist nicht unerheblich. Und deswegen ist das natürlich eine Anforderung zu sagen, wir müssen in der Vorhersage dieser Hochauftriebsleistung besser werden, weil wir haben im Moment zu große Margen. Wir können dann noch genauer das System auf den Punkt auslegen, ob das nun eine gewisse Geschwindigkeit ist, eine gewisse Landebahnlänge, was auch immer. Und das wollen wir ausnutzen. Deswegen sind die Verfahren dann direkt in der Genauigkeit übersetzbar in Leistung oder in Nutzlast, die ich mitnehmen kann.
Jetzt haben wir schon häufiger Lärmbelastung erwähnt. Ist das Geräusch, das so ein Flugzeug macht, etwas, das unmittelbar von den Aerodynamikern beeinflusst werden kann? Oder ist es eher mittelbar, weil Sie sagen, okay, ich mache euch ein bisschen mehr Auftrieb, dann könnt ihr das Triebwerk was leiser fahren?
Das hängt schon eng damit zusammen. Wir haben hier im Institut eine Abteilung für technische Akustik, die sich genau mit diesem Zelllärm beschäftigt. Mhm. Ohne dass ich auf dem Gebiet jetzt ein Fachmann bin und da zu viel sagen möchte, ist es so, dass die Flugzeugzelle Lärm erzeugt und das Triebwerk natürlich auch. Mhm. Diese Hochbypass-Triebwerke, die verhältnismäßig geringe Beschleunigung der Luft haben, dafür eben große Masse, hatten wir eingangs angesprochen, führen dazu, dass der Triebwerkslärm, wenn die gedrosselt werden im Landeanflug, nicht mehr die dominierende Lärmquelle ist, sondern das, was von der Zelle kommt. Mhm. Woher kommt es von der Zelle? Vom Fahrwerk, das ist eine wesentliche Lärmquelle, aber auch alle Seitenkanten. Das heißt, die fahren jetzt ihre Vorflügel und die Klappen aus und speziell an den Kanten entstehen Geräusche.
Klar, wie beim Auto auch am Spiegel
vermutlich so. Ne? Mhm. Und insofern arbeiten wir mit den Akustikern dann zusammen und versuchen, ein Klappensystem zu entwerfen, was sehr lärmarm ist. Also hart ausgedrückt, wenn man den Vorflügel weglassen könnte und das nur mit der Hinterkantenklappe schaffen würde, hätte ich eine wesentliche Lärmquelle eliminiert. Auf der anderen Seite geht aber die aerodynamische Leistung dann erstmal wieder in den Keller. Also ich muss es kompensieren irgendwo, wenn ich die Missionsanforderung Landebahnlänge nicht aufgeben möchte. Und das möchte man nicht, ganz im Gegenteil. Mhm. Man möchte eigentlich steiler anfliegen, dann ist der Lärmteppich geringer. Und insofern müssen wir dann im Zusammenspiel mit der Aeroakustik gucken. Wir bringen nicht nur ein Hochauftriebssystem, was sehr leistungsfähig ist, sondern so gestaltet ist, dass es eine gewisse Leistung bringt und gleichzeitig sehr lärmarm ist. Beim Vorflügel können wir auch wieder an Technologien anknüpfen. Wenn wir den weglassen, könnte man sich überlegen, kann ich das nicht mit einem sehr geschickten Ausblasesystem kompensieren.
Was aber auch wieder Geräusche macht.
Was auch wieder Geräusche macht. Genau, da muss man da eben schauen, auf welcher Frequenz sind die, wie ist das empfundene Geräuschniveau, hört man die denn auch als Anrainer an einem Flughafen oder nicht? All das führt zu den Kompromissen, die sie immer am Flugzeug machen müssen und die sich eben an den Anforderungen der Auslegung orientieren. Also wenn wir sehr, sehr viel Wert auf Lärmarmut nehmen, werden Flugzeuge in Zukunft sicherlich andere Systeme haben, möglicherweise auch anders aussehen, weil man zum Beispiel Abschattung der Zelle nutzen würde. Also man versucht dann die Triebwerke nicht unter den Flügel zu platzieren, sondern kann sich durchaus überlegen, kann ich die nicht wieder über den Flügel positionieren, weil dann ein Teil des Lärmes durch das Flugzeug selber abgeschattet wird und nicht zum Boden dringt. Das wiederum hat Implikationen auf die Aerodynamik und insofern muss man sich überlegen, ist das sinnvoll oder nicht. Wir hatten diesen Nurflügler angesprochen. Ja. So ein Nurflügler hat eine ganze, ganze Menge Fläche. Der bietet sich eigentlich an dafür, dass ich diese große Zelle nutze.
Das Triebwerk oben drauf zu
pfropfen. Genau, um Abschattungseffekte zu nutzen.
Modellieren Sie das auch im Computer oder wie testen Sie solche Lärmsachen? Weil Sie können ja schlecht sagen, so Familie Schneidereit, ihr bleibt jetzt mal im Garten sitzen und wir fliegen jetzt mal einen Tag lang mit Versuchsflugzeugen über eurem Haus rum und ihr müsst sagen, was am lautesten war.
Sowohl als auch. Wir ziehen jetzt die Anrainer nicht direkt in Mitleidenschaft, hätte ich kurz gesagt. Wir entwickeln numerische Verfahren, weil die uns ermöglichen, sehr früh so etwas zu bewerten. Wir tun das in Experimenten im Windkanal. Da haben wir die Schwierigkeit der Simulation im Windkanal mit den Einflüssen, die damit verbunden sind, die das nicht einfach machen. Was unsere akustischen Kollegen hier, die Akustiker, denn dann tun, ist Überflugmessungen zu machen. Das heißt, die positionieren Mikrofonarrays am Boden und messen das, weil sie wollen ja nicht nur den subjektiven Eindruck haben, sondern sie möchten erstmal scharf analysierbare Daten haben. Mhm. Auch dann schaut man, welcher Lärm ist denn wirklich störend, hängt mit der Frequenz zusammen und welcher ist möglicherweise bei ähnlicher Lautstärke, also Schalldruck, wird gar nicht als so störend empfunden und versucht das natürlich nach Möglichkeit dort zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Aber das ist, wie gesagt, der Bereich der technischen Akustik. Wir kommen dann von der Aerodynamik und versuchen, da den Kompromiss vielleicht in eine andere Richtung zu schieben und zu schauen, kriegen wir das aerodynamisch effizient noch hin, so eine lärmarme Konfiguration.
Was ich ja auch ganz faszinierend finde, wir hatten eben kurz die Winglets. Gibt es noch mehr Sachen, die Sie sich aus der Natur abgeguckt haben? Oder ist es tatsächlich das Problem, dass Vögel so langsam fliegen?
Ja und nein. Also wie gesagt, dieser Flugbereich, die Geschwindigkeit erfordert schon eine spezielle Aerodynamik. Das haben Vögel ganz fantastisch hinbekommen. Diese Aufgabe zu erfüllen im Laufe der Evolution. Eine Sache, die man sich anschaut, wenn man darüber nachdenkt, ist zum Beispiel Formvariabilität. Das heißt, die schaffen es, ohne dass da irgend jetzt ein mechanisches System rotiert und dreht, ihre Flügelfläche permanent an einen optimalen Zustand anzupassen. Und da gibt es durchaus mit den Kollegen von der Struktur gewisse Dinge, wo man Forschungsprojekte, wo man überlegt, können wir Formvariabilität realisieren. Wir hatten vorhin über Adaptivität gesprochen. Das heißt, ich passe mein Flugzeug, meine Aerodynamik möglichst immer dem jeweiligen Flugzustand an. Start-Landung, indem ich die Klappen hinten ausfahre. Jetzt kann ich mir natürlich auch überlegen, schaffe ich das, indem ich den Flügel nur verwinde, ohne dass da irgendein Spalt aufgeht.
Oder Aufblase oder Luftablasse.
Oder das. Oder
ist das wirklich, ist ernsthaft?
Naja, natürlich. Sowas wird schon untersucht. Das Problem ist nur, die Anforderung, die man da hat, ist, dass diese Strukturen variabel sein sollen, flexibel.
Und steif.
Und steif. Sie müssen die Luftlasten aushalten. Ja. Und sie sollen auch nicht zu schwer sein. Ja. Und da ist man noch nicht so weit, dass man das vollständig ersetzen kann. Aber man arbeitet daran. Der Vorflügel ist ein gutes Beispiel. Wir hatten gesagt, diese Seitenkanten und wirklich die seitlichen Kanten, die Umströmung, die da stattfindet, führt zu einer gewissen Lärmemission. Wenn es mir jetzt gelänge, diese Seitenkanten aerodynamisch auszukleiden, also so einen Vorflügel runterzufahren und an der Seite würde keine Kante entstehen, wäre das schon für die Lärmemission ein enormer Fortschritt. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig und die Spalten, die Sie jetzt generell sehen, wenn der Vorflügel nach vorne ausfährt, die sind ein aerodynamisches Hilfsmittel. Das heißt, die will ich ganz bewusst nutzen, um die Leistung zu steigern. Die Durchströmung dieser Spalte ist sehr entscheidend für die Leistung dieses Hochauftriebssystems. Das heißt, die fahren nicht nur einfach nach vorne, sondern die fahren in eine exakt definierte Position, wo sie für die jeweilige Mission den optimalen Spalt ausmachen. Im Start fahren die also weit weniger runter und der Spalt ist sehr viel geringer, ja. Zum Teil auch abgedichtet, weil ich ihn nicht brauche, als in der Landung, wo die in ihre maximale Stellung und mit der maximalen Spaltbreite unterwegs sind.
Ich hätte jetzt aber erwartet, dass bei diesem, dass gerade dieser Spalt wieder Auftrieb reduziert.
Nee, tut er nicht. Der hilft.
Weil da ja die Luft rein. Ich habe da so eine wahrscheinlich etwas naive Vorstellung davon, wie Luft sich verhält, aber.
Ja, das hat mit der Interferenz der Bauteile zu tun. Also wie quasi das vordere Bauteil, dieser Vorflügel mit dem hinteren, der Hauptflügel, wie die miteinander in aerodynamischer Interferenz stehen. Und man kann über recht komplexe Mechanismen diese Spaltströmung aufnutzen, um die Hochauftriebsleistung weiter zu steigern. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen würde, das wollen wir gar nicht haben, weil das abzudichten wäre relativ leicht. Sondern ganz im Gegenteil, dieser Spalt wird optimiert für das jeweilige Klappensystem und für die jeweilige Flugsituation. Den braucht man. Der ist schon sehr smart, wenn man so will.
Ja, ich bin gerade sehr fasziniert. Sie unterrichten auch an der Hochschule. Was lerne ich bei Ihnen?
Konfigurationsaerodynamik.
Das sind
eigentlich die Dinge, die wir jetzt ein Stück weit besprochen haben. Das ist eine Vorlesung im Masterstudiengang hier an der Technischen Universität Braunschweig, die ich seit 2006 halten darf. Und es macht mir große Freude.
Sie sagten vorhin, da habe ich mir extra eine Notiz gemacht, Sie sagten vorhin, Sie hätten mit einem Modellflug angefangen. Wo fängt man an mit Modellflug, wenn man damit anfangen will? Baue ich mir erstmal Papierflieger, um zu verstehen, wie das geht?
Da muss ich sagen, dass das ein Wiedereinstieg ist, sozusagen. Mhm. Und dass der auch durch eine gewisse Technologie stark gefördert worden ist. Es gibt heutzutage sehr, sehr gute Elektro-Styropor-Modelle.
Ja.
Die sind weitgehend vorgefertigt, die sind extrem robust und für, im Gegensatz zu den Zeiten, als ich Jugendlicher war, für einen wirklich erschwinglichen Preis zu haben. Elektronik ist sehr billig geworden.
Ja.
Und das war eigentlich ein Anreiz zu sagen, so etwas besorge ich mir und kann dann relativ schnell mit so einem Gerät in die Luft kommen und den Spaß am Fliegen am Modellfliegen, am ferngesteuerten Fliegen, denn dann nutzen.
Ich habe noch nie Modellflug betrieben, obwohl ich unmittelbar neben dem Flughafen Tempelhof wohne, wo auch tatsächlich die Modellflieger immer unterwegs sind. Und ich sehe die da halt immer schrauben und sowas. Ist das schwierig?
Ja. Also das würde ich schon so sagen wollen, weil ich habe da also wirklich durchaus Enttäuschung erlebt, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass man die Theorie dieses Fluges so einigermaßen durchdrungen hat.
Naja, Sie sitzen nicht umsonst hier, ne?
Die Umsetzung war schon wirklich eine schwierige. Das meint man eigentlich gar nicht. Gibt verschiedene Aspekte dabei. Einer ist zum Beispiel, dass Sie im Gegensatz zu der Pilotensicht immer eine Situation haben, wo das Flugzeug von Ihnen wegfliegt. Das heißt, Sie steuern, vereinfacht gesagt, jetzt nach rechts, eine Rollbewegung und der Flieger rollt nach rechts. Mhm. Wenn er auf Sie zufliegt, müssen Sie eine Umkehr dieser Steuerbewegung machen. Und da kann man sich sehr schnell vertun. Für erfahrene Modellpiloten ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn man dann wieder einsteigt, da hat man das eine oder andere Mal so ein Aha-Erlebnis. Zudem sind die auch relativ flink. Also ein Fehler, den Sie machen, kann sich je nach Flughöhe sehr schnell in dramatischen Folgen für das Modell auswirken.
Sie sagten, die sind recht erschwinglich. Was für Preise? Also wo würde ich anfangen, mir so ein Ding zu kaufen? Sie merken, was ich gerade vorhabe, ne?
Das geht bei 150, 200 Euro für ein komplettes Fluggerät mit Senderempfangsanlage und Flugzeug und Motor los. Die sind eben überwiegend, wenn es Kleinflugzeuge sind, elektrogetrieben. Mhm. Das heißt, sie sind auch nicht so wahnsinnig laut, fliegt sich sehr schön, wenn man da Segelflug mit betreiben will. Die sind von der Form wirklich erstaunlich gut, zum Teil skalierte Modelle. Da kann man für, ja, wie ich finde, ein erschwingliches Geld wirklich viel Spaß an so einem Hobby haben und dann eben auch das Fliegen ein Stück weit umsetzen und gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich dies und das und jenes mache.
Wie lange bleiben die in der Luft? Weil Batterien sind ja immer noch sehr schwer.
Die, ja, das sind auch Lithium-Ionen-Akkus. Das hängt von der Motorleistung ab, die sie haben, und davon, ob sie ein Flugzeug haben, was gut segelt oder eben nur mit Motorflug betrieben wird. Wenn sie Segelflugeigenschaften haben, also Motorsegler, dann können sie da locker bis zu einer Stunde und länger in der Luft bleiben, nutzen dann aber auch nur sporadisch den Antrieb, um wieder Höhe zu gewinnen. Und wenn sie Glück haben, wenn sie Thermik können, können ein bisschen klassisch segeln. Wenn sie jetzt nur reines Motorflugzeug haben, na, je nach Leistung, eine Viertel bis eine halbe Stunde. Wobei ich aus meiner Erfahrung sagen würde, wenn man das Ding eine halbe Stunde je nach Flugbedingungen in der Luft hält, ist man auch nicht so böse, wenn man dann mal landen muss und sich wieder entspannen kann.
Sind die Dinger nutzlasttauglich genug, dass man da eine Kamera mit einem Sender ranbauen könnte? Weil dann könnten sie ja theoretisch immer aus der Pilotenperspektive fliegen.
Das passiert mit moderner Mikroelektronik. Ist das auch erschwinglich? Gut, dann würde man sicherlich etwas höher in der Kategorie einsteigen. Das kann man machen, ja. Also sie haben dann in ihrem Sender direkt eine Kamera und sehen aus der Pilotenperspektive, wo sie hinfliegen oder je nachdem, wo sie die Kamera angeordnet haben, ist heutzutage möglich.
Womit werden wir in Zukunft unsere Flugzeuge antreiben? Der Sprit wird teurer bzw. knapper.
Das ist ebenfalls eine sehr interessante Frage.
Ich weiß, Sie sind Aerodynamiker, aber wahrscheinlich haben Sie trotzdem einen Einblick.
Eine relevante Frage für uns, weil das wir sprechen jetzt von elektrischen oder hybridelektrischen Antrieben, wie sie in der Automobilindustrie auch stark diskutiert werden.
Wasserstoff beispielsweise.
Wie oder? Immer man den Strom erzeugt, mit Batterien oder ähnlichem. Sie können sich auch Stromerzeuger, die über klassische Verbrennung funktionieren, vorstellen. Das ist für Aerodynamiker insofern sehr interessant, weil sich damit die Triebwerkstechnologie ändert und wir in der Lage sein werden, die Triebwerke zu trennen in sogenannte Propulsoren. Das ist das, was man
den Vortrieb macht.
Das den Vortrieb macht, was man sofort sieht, wenn man vorne in ein Triebwerk reinschaut. Aber diesen Verbrennungsteil, den kann man dann woanders lagern, und insofern hat man ganz neue Arten der Integration. Man denkt da an verteilte Antriebe, das heißt, die Triebwerke bleiben effizient, sind aber bei weitem nicht mehr so groß, und man würde dann nicht zwei nehmen, sondern 20, um mal eine Zahl zu nennen, die dann kleiner sind und natürlich ganz andere Anordnungsmöglichkeiten erlauben. Wenn die Technik, die Technologie so weit ist, dass das effizient funktioniert, auch der Energiestromtransport über größere Strecken, die ich dann am Flugzeug von der Flügelspitze bis zum Rumpf zurücklegen müsste, wenn das gelingt, werden Flugzeuge mit guter Wahrscheinlichkeit auch anders aussehen als diese typischen Flügel-Rumpfröhren-Flugzeuge, die wir heute kennen. Also insofern, wenn man sieht, was für einen Fortschritt Batterietechnologie macht, und da können wir zu den Modellflugzeugen zurückkehren, da sieht man es in kleinem Maßstab schon sehr gut, was die heute können, was sie vor 20, 25, 30 Jahren nicht konnten. Wenn diese Entwicklung die Entwicklungsgeschwindigkeit anhält, dann kann diese Technologie auch in größere Flugzeuge eingerüstet werden, und das wird uns für die Aerodynamik, für die Konfigurationsfindung wirklich neue Möglichkeiten eröffnen.
Aber werden wir dann auch noch in der Lage sein, konstant 800 Stundenkilometer zu fliegen, oder werden wir uns darauf einstellen müssen, langsamer zu sein und dafür größere Spannweiten zu haben vielleicht?
Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Das hängt von der Qualität der Technologie ab. Mhm. Ausschließen würde ich das nicht. Das Problem ist, das für sehr, sehr große Flugzeuge zu etablieren. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist beeindruckend da. Ich denke, man wird das zunächst mal vielleicht bei 30, 40, 50 Sitzern im Verkehrsflugzeugbereich sehen. Sie wissen vielleicht, dass Airbus Group Innovations da mit dem eFan bereits Kleinflugzeuge in die Luft bringt, die elektrisch getrieben sind. Die Reichweite ist ein Problem und das Gewicht dieser Batterien. Aber wenn das so anhält, glaube ich, dass man irgendwann in mehr oder weniger ferner Zukunft auch jetzige Verkehrsflugzeuge in ihren Leistungen ersetzen können wird. Wenn ich sage glaube, ist das eigentlich ziemlich unwissenschaftlich. Also insofern ist es wirklich einfach eine Spekulation, wenn Sie so wollen. Aber das halte ich für machbar. Und wie gesagt, dann mögen die Flugzeuge auch wirklich anders aussehen, als sie heute aussehen. Da kommen wir zu der berühmten Frage, warum sehen sie denn immer noch so aus wie vor 30, 40 Jahren? Das sind einerseits Technologien, die eingerüstet worden sind, die ich nicht sehe. Also ob ein Flügel zum Beispiel Laminareigenschaften hat oder nicht. Das ist etwas, mit dem man den Widerstand sehr signifikant verringern kann. Mhm. Das sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick in der aerodynamischen Form. Ausblasung und ähnliches. Also es gibt gute Gründe, dass die Flugzeuge heute so aussehen, wie sie aussehen. Die sind technologieoptimiert. Aber wenn wir andere Paradigmen haben, wenn beispielsweise diese elektrischen Antriebe effizienter werden, leichter werden, dann wird das den Raum für neue Konfigurationen eröffnen. Solange das nicht passiert, bleiben die Flugzeuge so, wie sie im Moment sind, weil sie sind ziemlich smart, ziemlich ausgefallen.
Wie würde denn dann ein elektrischer Antrieb aussehen? Wäre das dann ein Propellerantrieb? Weil diese Düsen, also Strahl, der Strahl ist ja per se kein elektrischer Antrieb, oder? Oder kann man das...
Nein, das können Sie sowohl als auch machen. Ich denke, eine Ummantelung hat gute Vorteile. Sie kostet etwas Leistung, in der Tat. Aber wir kommen auf das Thema Lärm zurück. Die Ummantelung ermöglicht schon auch Lärmvorteile. Es gibt auch Einflüsse auf den Vortriebswirkungsgrad, die sich da auswirken. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich weniger große verteilte Antriebe haben, die dann irgendwo auf der Oberseite durchaus besser integriert sind, sodass gerade dieses Problem, was wir eingangs auch beschrieben haben.
Und aber so aussehen wie unsere heutigen Strahlantriebe.
Richtig. Riesentriebwerk vor dem Flügel, das ist für die Aerodynamik erstmal ein Stück weit ein Störkörper. Wenn es mir gelingt, die Effizienz in kleinere Triebwerke zu überführen, die ich dann verteilt irgendwo anbringe, kann ich da ganz andere Flugzeuge umsetzen oder eben eine bessere Lärmabschattung gewinnen, was auch immer. Das mag uns da wirklich den Horizont bei Konfigurationsfindung sehr öffnen. Wenn das nicht gelingt, wenn die Batterien weiterhin so schwer bleiben oder eben nicht deutlich leichter werden, beziehungsweise die Elektromotoren müssen leichter werden etc., dann mag das nicht dazu führen. Das werden wir sehen, das ist im Gegenstand der Forschung. Das macht es so spannend.
Werden wir das noch sehen? So auf unsere alten Tage irgendwann mal am Flugplatz stehen und sagen, Mensch, da haben wir vor 20 Jahren drüber geredet?
Jetzt müssen wir wieder spekulieren.
Also nein, das müssen wir eh.
Wie gesagt, bei kleineren Fluggeräten, so um die 30 Sitzer, was heute typischerweise mit so Turboprop-Flugzeugen abgedeckt wird, könnte ich mir das vorstellen, dass das in 20, 30, 40 Jahren dann mal wirklich auf den Markt kommt. Aber das ist eben schwer vorhersehbar, weil es hängt an der Entwicklungsgeschwindigkeit der Technologie, Batterie und effiziente Elektromotoren. Wenn die einen Sprung machen, aus irgendeinem Grund, wenn uns irgendetwas Neues einfällt zur Vortriebserzeugung, dann kann das auch schneller gehen. Also es gibt ja immer mal Technologiesprünge und nicht nur so eine kontinuierliche Entwicklung. Das kann man unmöglich vorhersagen. Aber ich würde es nicht für ausgeschlossen erachten.
Ralf Rudnick, vielen Dank.
War mir ein Vergnügen.